Здравейте, Бог, Буна, Здраво und hallo, liebe Balkanfreunde. Ihr hört gerade die zweite Folge meines Podcasts Balkan Perspectives. Und ja, ich weiß, ich habe euch alle zwei Wochen eine neue Folge versprochen und jetzt sind es schon knapp drei Wochen seit der letzten Folge. Und das tut mir auch wahnsinnig leid, aber ich habe eine Entschuldigung. Und ich war nämlich letzte Woche in Serbien und auch in Kroatien und ein bisschen auch in Ungarn. Und dann musste ich noch für den WDR und für Deutschlandfunk Radioreportagen machen und ein Kollegengespräch führen und dann auch noch was texten. Und überhaupt hatte ich leider wenig Zeit für den Podcast, aber hier bin ich. Und diese Folge werde ich so gestalten, dass ich euch erzähle, was ich da so alles erlebt habe und werde euch einige Interviews abspielen, die ich vor Ort geführt habe. Und einige serbische Interviews werde ich euch dann mit eigenen Worten nacherzählen. So, ich kam vorletzte Woche, war das übrigens nicht letzte Woche, kam ich zuerst in Belgrad an. Es war wahnsinnig heiß. Überhaupt die ganze Woche waren Temperaturen über 35 Grad. Und am Flughafen habe ich dann zuerst mal vergeblich auf meinen Koffer gewartet, der erst zwei Tage später kam. Aber zum Glück hatte ich das komplette Equipment dabei, sonst wäre das echt ein Reinfall gewesen. Direkt an dem Tag bin ich in den Park gegangen, wo sich die meisten Flüchtlinge auftreiben. Der Park befindet sich neben dem Bahnhof und in diesem Park sind Zelte aufgebaut. Es war so heiß, deswegen saßen auch die Menschen außerhalb der Zelte, weil innen drin kriegst du echt keine Luft. Die Zelte sind wirklich sehr klein, darin schlafen bis zu 4-5 Personen. Die Menschen wollen aber dort, also in Serbien und jetzt speziell jetzt in Belgrad, nicht so lange bleiben. Sie erholen sich dort, tanken Kraft und warten vor allem auf Informationen. Also da muss man sich das echt vorstellen, man weiß echt gar nicht, welche Grenze offen ist, welche zu ist. In den Tagen, wo ich da war, hat sich die Lage stündlich verändert und da hatte ich oft Situationen, wo ich selber gefragt wurde, wohin sollen wir, welche Grenze ist offen, müssen wir da Fingerabdrücke geben oder nicht und was bedeutet das für uns? Aber ganz ehrlich, also man kann auch nicht viel weiterhelfen. Klar kann man den aktuellen Stand schildern, was man halt so alles mitkriegt, aber garantieren konnte ich gar nichts. Also die waren alle wirklich so verzweifelt, weil die wussten wirklich nicht, welche Information stimmt, welche nicht und was die überhaupt machen müssen. Deswegen bleiben auch einige in Belgrad halt nicht nur, um Kraft zu tanken, sondern auch wirklich die Situation abzuwarten. Im Park gab es dann auch einen Stand mit Handyladestationen. Überhaupt gibt es sehr viele Handyladestationen da in der Nähe vom Park. Und an diesem Stand haben sie Broschüren verteilt mit Informationen auf Arabisch und auf Englisch und Französisch, habe ich gesehen. Und da stand zum Beispiel, bitte überqueren Sie die Grenzposten legal, versuchen Sie es nicht über die Minenfelder, denn man muss sagen, wahrscheinlich habt ihr das auch schon gehört, es gibt auf der kroatischen Seite viele Minen noch vom Balkankrieg. Man weiß nicht so genau, wo sie sich befindet, weil die wurden nicht kartografiert. Und halt 20 Jahre nach dem Krieg sind die immer noch da. Also wurden die Menschen davor gewarnt. Aber so weitere Informationen, so nach dem Motto, geht lieber dahin und nicht dahin, gibt's nicht. Und keiner wollte sich so richtig festlegen. Also waren die Flüchtlinge schon so ein bisschen verunsichert und sichtlich besorgt, weil sie wollen irgendwie weiter, aber wissen nicht wohin. So, nach dem Park bin ich dann zu Miksalište gegangen. Das ist ein Ort nahe dem Bahnhof, versteckt irgendwie so zwischen verschütteten Häusern. Muss man sich so vorstellen wie ein Innenhof, nur halt etwas größer. Und dort haben sich Hilfsorganisationen angesiedelt und helfen jetzt schon seit 3 Monaten den Menschen mit dem, versorgen sie mit dem Nötigsten. Und ich habe mit Nenad Popovic gesprochen, der ist freiwilliger Helfer und Organisator und ist seit Beginn an dabei. Und genau, das hat mir Nenad gesagt. So Nenad, tell me, where are we actually?
Right now we're located in Mixalište, which is a space provided to us by Mixer House, who's also one of the founding organizations of Refugee Aid Serbia. And right now we're standing now in what Mixalište literally is, and it's explicitly now solely used as a refugee aid center. So here refugees on a daily basis can come and receive aid in terms of food, water, juices, milk, baby food, hygiene products, get some clothes, shoes, receive medical care, because now we have a team providing medical care for children and for adults on a daily basis. And also, you know, they can come and charge their phones, use the free Wi-Fi here, and also we have a play area for kids organized by Save the Children.
How many people come daily here, every day?
On a daily basis, we have about maybe 500 to 650 people that come pass through us.
And where do you get the donations from?
Donations come from a variety of sources. They come from private citizens mostly. We've had a few companies really, you know, donate some of their produce. We have volunteers coming from foreign countries, and that even if they weren't here explicitly to volunteer, they manage to generate donations and funds from their own country, and they come here and then they go with someone to the shop and buy in bulk. And we're talking about sometimes 1,000, you know, between 1,000 and 2,000 euros. So that really helps us out when we're low on something.
How often are you here?
I've been here every day since the beginning. So it was beginning of August we started with this, with the Refugee Aid Serbia, and I've been here every day since.
So you're doing nothing else but helping the refugees?
Right now, no. Yeah, this is solely what I do on a daily basis, and I love it.
But why do you love it? What is your motivation, actually?
Having the opportunity to help someone else, it's overwhelming and leaves you speechless. You know, having the opportunity, like, just you know, waking up and having that same energy, even though you're standing for 7, 8, 9 hours on daily, you're having to break down barriers of different languages, different cultures, trying to communicate with them, and it's tiring. But you know, on a daily basis, as tiring as it is, it also fills you up with extra energy. So, and also it's right now Refugee Aid Serbia is solely powered by the power energy it sources from its volunteers on a daily basis. And now we've had volunteers from over 20 countries here, and on a daily basis they bring in so much energy and power here that, you know, it's just a privilege to work with such great people.
So, und nach meinem Gespräch mit Nenad bin ich dann direkt zu dieser kleinen Kinderecke gegangen, und dort waren circa 3, 4 Kinder. Hier hört man, wie einer mit einer Kasse spielt.
This is not a telephone or something.
Ja, und er dachte, mein Mikro wäre ein Telefon. Dann hat er da reingebissen, hat aber auch gelacht, war auch sehr schüchtern irgendwie. Also war eine sehr schöne Begegnung. Am anderen Tisch haben dann 2 Mädchen gemalt, und die Betreuerin dort von Save the Children Serbien hat mir erzählt, dass die Kinder meistens Menschen malen, also ihre Familien. Und viele Kinder wollen von sich aus über die Reise erzählen, sagte sie. Sie meinte, die Kinder wären aufgeschlossener als die Erwachsenen. Und überhaupt hatte ich selber auch das Gefühl, in diesen 5, 6 Quadratmeter konnten die Kinder endlich das tun, was sie wollen, nämlich halt spielen. Die Begegnung war wirklich sehr, sehr schön mit den Kindern. Danach habe ich das Ärzteteam dort besucht und mit den Sanitätern gesprochen und mit anderen Menschen vor Ort, die dort aushelfen. Aber ich kann euch leider jetzt nicht wirklich alles erzählen, das wäre echt zu lang. Deswegen springe ich auch direkt auf den nächsten Tag. Da bin ich nach Kanija gefahren. Das ist ein Durchgangslager an der serbisch-ungarischen Grenze. Und dieses Lager war wirklich leer. Also da waren so circa 20, 30 Personen, aber man muss sich vorstellen, vor wenigen Tagen waren dort irgendwie 1500 Personen. Als die Ungarn halt die Grenze dann geschlossen haben, sind dann alle Richtung Kroatien gegangen und da war das Lager auf einmal leer. Irgendwie einen Tag vorher oder zwei Tage vorher wurde die Grenze geschlossen und ich bin dann halt später gekommen und hab dort Nadem getroffen. Das ist ein Junge, Jahrgang 91. Und er hatte mir erzählt, dass er in die Armee in Syrien einberufen werden sollte. Und das wollte er nicht. Und deswegen ist er gegangen. Wir haben dann Handynummer ausgetauscht. Und vorgestern hat mich eine WhatsApp-Nachricht erreicht und meinte, dass er in Deutschland wäre, in Nürnberg, in Zirndorf. Und ja, der mit ein paar Smileys, also ich schätze mal, der ist jetzt glücklich, in Deutschland zu sein. So, und da ich in diesem Lager eben nicht viel sehen konnte, außer leere Zelte, bin ich dann 20, 30 Meter weiter weggegangen. Das ist ein Ort, das ist der Dschungel Serbiens. Ich wusste erstmal nicht, dass der so heißt. Das hat mir ein Helfer erzählt. Gleich werde ich euch das Interview abspielen. Aber ich will euch mal kurz erzählen, was da zu sehen ist. Also das muss man sich so vorstellen, das ist eine Landstraße, eine alte Ziegelei und nichts. Also wirklich nichts. Und in diesem Nichts waren so circa 30, 40 Menschen. Eine Frau hatte sogar ein 7 Tage altes Baby im Arm. So, und diese Menschen, das waren ausschließlich Afghanen und die wussten nicht, was sie da machen sollen. Also die kamen aus der mazedonischen Grenze und dort wurden sie quasi, sind in Taxis gestiegen und die haben sie dahin gebracht und die Taxileute haben denen gesagt, so folgendes, hier kommt irgendwann mal ein Bus, wartet hier und der Bus bringt euch weiter. So, komplette Lüge, ne? Die haben natürlich auch wahnsinnig viel bezahlt für diese Fahrt und haben da seit Tagen auf den Bus gewartet. Und sogar während ich da war, kamen noch 2 Taxis und da stiegen noch ein paar Leute aus. Die Taxileute wollten natürlich nicht mit mir sprechen. Jedenfalls waren dort auch vor Ort Helfer. Ein Helfer vom serbischen Arbeiter-Samariter-Bund hat mir die Gegend noch einmal beschrieben und dieses Interview will ich euch jetzt abspielen.
This location is known as the jungle or the Tarzan location, but mostly used the jungle. We have volunteers in Macedonia. You know, people already know that they are going to the jungle and we are saying to our volunteers, please redirect them. There are safe locations in Serbia where people will get medical attention, food, water. This is not a safe location because very often is used by the smugglers, human smugglers, as a referent location. You know, it's full of snakes, it's full of rats, there is no running water, there is no electricity. So it's not a good place for the refugees to be, you know. There are some organized, refugees can use Kanija, refugees can use Belgrade if they need to spend 1 day or 2 days in Serbia. There are other safe locations.
But they don't have the information now, is it? Or
no. Well, very often they do because ASB volunteers in Macedonia are distributing the information, you know, but we don't know what are their arrangements, traveling arrangements, with whom they negotiated them, and what is what.
And they are now waiting here for the bus.
They are now waiting here for the bus. No, the border is very close. So the group that you saw, they went Hungarian border. They will try to pass the Hungarian border. These are Afghans, people from Afghanistan. So maybe they still did not get the info about the fence, or maybe they will try to cut through the fence. Very often they try to cut through the fence. And to, you know, very often there are people who, you know, smugglers who are digging the holes below the fence and smuggling them to Hungary.
So, das war Gordan Welle vom serbischen Arbeiter-Samariter-Bund. Und ihr habt's gehört, also man muss sich das echt mal vorstellen. Die Menschen wissen gar nicht, wem sie vertrauen sollen. Einige, wie gesagt, warteten hier schon seit ein paar Tagen auf diesen Bus und wussten gar nicht mehr, wohin, welche Grenze offen war. Und ja, während ich da war, kam auf einmal so eine ungarische Helferin und hat Karten verteilt. Und alle, also wirklich so viele Menschen stürzten sich einfach auf sie drauf. Sie hat dann die Karte auf den Boden gelegt, hat denen erklärt erstmal, wo wir sind und wo sie, welche Grenzen jetzt, Grenzposten zurzeit offen sind, worauf sie achten müssen. Und ja, ich habe versucht, da ein paar Bilder zu machen, aber die haben mich weggedrängt. Also, aber das ist klar, sie hatten Hunger nach Informationen, sage ich nur, und das war verständlich. Genau, also das war halt meine Begegnung im serbischen Dschungel. Und am nächsten Tag bin ich mit zwei Fotografen nach Dubrovnik gefahren. Das ist in Kroatien, an der serbisch-kroatischen Grenze. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon gehört, da herrschten einen Tag vorher irgendwie unmenschliche Zustände. Die Behörden waren total überfordert. Die Menschen stürmten einfach auf die Bahngleise, sie wollten weiter nach Slowenien. Es war heiß, keine Helfer, weit und breit, also gar nichts, Chaos, Elend, also wirklich. Ich wusste echt nicht, was mich erwartet, aber als ich da ankam, waren Gott sei Dank schon sehr viele Hilfsorganisationen vor Ort. Die haben recht schnell reagiert. Alles war unter Kontrolle, als ich da war. Es gab circa, schätze ich mal, so 2.000 bis 3.000 Menschen. Circa 1.000, 1.500 haben auf Busse gewartet. Es gab riesige Schlangen. Und an dem Tag sollten 10, 15 Busse kommen. Und ein Teil der Menschenmenge wartete am Bahnhof, wo angeblich ein Zug am Tag fährt. Und der Zug, den habe ich später erfahren, ist auch am Abend gekommen. Ich weiß nicht wirklich, wie viele Leute da reingepasst haben. Aber viele, viele, ich habe schon mit denen gesprochen, viele haben damit gerechnet, dass sie ein, zwei Tage in Dubrovnik auf Busse oder halt auf Züge warten müssen. Jedenfalls die Situation dort war, wie gesagt, im Vergleich zu den Tagen davor entspannt. Es gab was zu essen, es gab riesige Kanister mit Wasser. An dem Tag gab es, habe ich gesehen, Fusilis, also Nudeln mit Tomatensauce. Es gab auch einen Kleiderstand und Schuhstand, Zelte überall. Viele, viele Kinder. Ein Mädchen hat irgendwie mit einem kaputten Regenschirm gespielt und ich weiß nicht, wie oft auf und zu gemacht. Anderer Junge hat mit einer Stange Ritter gespielt, hat auch viel gelacht. Ich habe auch ein Foto gemacht. Na, jedenfalls habe ich dort den ganzen Nachmittag verbracht und mit vielen gesprochen. Ich spiele euch jetzt ein Interview ab mit zwei tschechischen Helfern. Ihr müsst wissen, wir laufen jetzt vom Busbahnhof, wo eben auch viele Menschen warten, Richtung Bahnhof. Und die zwei tragen große Taschen mit Babynahrung und Zigaretten und verteilen sie an die Menschen, die einfach mal vorbeilaufen. Also ich habe die zwei einfach begleitet vom Busbahnhof, Busparkplatz bis zum Bahnhof und hier ist unser Gespräch.
You personally, why are you doing this?
This is a funny question. In the Czech Republic, we've got a lot of xenophobia and a lot of people talk about things that they have no idea about. When we set off, there was 14 of us. Every one of us, we didn't know each other before, and we decided just the night before that we will come. just we're not here for the politics. We are not here to save the humanity. We just help people survive.
What do we have actually in your bag?
We have here some food, and I just got sweets for the children, so we've got a few candy men like going around. Also we've got wet tissues and shampoos. They are the most wanted commodity right now.
And your colleague, what do you have in your bag?
It's similar, it's a food, it's a tissues, shampoos, flask for water, and all necessary.
Also she has got cigarettes, and the thing is that those people they have money, and they would like to like go somewhere. They would like to pay for the bus or go to the shop and buy stuff, but they are not allowed to. And also one thing I would like to mention, if I can, there are people, a lot of people, who would actually like to go home, to Syria, to Iraq. Yesterday, a man approached me, completely destroyed, and he told me, "I want to back to Iraq. What can I do? Like, I really want to go home. I can't live like this. This is, I have no idea what is happening, where I'm going, where I am," and we just had to tell him that he just either has to walk back, or we don't have any other means of helping him.
It's an interesting point. Thank you very much.
Well,
all the best to you. Are you going now to the train station?
Yeah.
Oh, can I come with you? Because I don't know where.
Okay. And today you have a chance for you to go.
You have to come for
something.
Kill, everyone.
Today is no crowd. Today.
اليوم ما في حشد. اليوم ما not a crowd.
So the first police that is communicating with the people, like communicating.
Yeah. Otherwise, they're not talking to them, or what?
No, they have. This is the worst thing, as I said, they have no information whatsoever about anything. So the police talking to them is a very, very good thing.
Yeah, should we go? First?
Yeah, we have to put it, and I have to sleep because I will have to drive like 4,000 kilometers. Okay. This is for the hands of the baby.
Would you like to talk to me? German media, would you like to talk to me?
I can't speak English.
You do it very well now, but okay.
This is a shampoo.
But why are they all going back now? For the train, or?
Yes, perhaps. Nobody knows when the train comes. Even the police, like.
And who is playing football there? Are those also refugees or people from the city here?
I don't know. Seems like refugees, but I can't say for sure. This is the first time that somebody's on the sports field, so.
Ja, und ich habe von weitem auch gesehen, dass da Fußball gespielt wird. Ich verstehe zwar nicht viel vom Fußball, aber ich bin natürlich direkt zum Fußballfeld gegangen. Und habe gesehen, dass paar kroatische Jungs mit den Flüchtlingen zusammengespielt haben. Und die haben viel gelacht, die haben sich auf Englisch unterhalten. Es war ein anderes Bild, ein schönes Bild, muss ich sagen. Und nach dem Spiel habe ich mit einem kroatischen Jungen gesprochen, mit dem Torwart quasi. Das Gespräch haben wir auf Kroatisch geführt, deswegen werde ich euch das nacherzählen. Also der meinte, dass er heute zufällig mit dem Fahrrad hierher gefahren ist, und als er gesehen hat, dass da eindeutig genug Leute da waren für Fußball, wollte er einfach nur kicken. Und er sagt, dass die Syrer total gut Fußball spielen können, dass sie ein sehr starker Gegner sind. Und was interessant ist auch, er meinte zu mir, er kann sie verstehen. Er kann die Hintergründe verstehen. Er weiß, wieso sie flüchten wollen oder geflüchtet sind, und hat mir das so erklärt. Seine Familie Seine Eltern sind geflüchtet damals während des Balkankrieges. Diese Gegend um Tovarnik und Vukovar, die wurde zerstört, bombardiert von den serbischen Paramilitärs. Und die Menschen sind damals ins Landesinnere geflüchtet. Nach dem Krieg sind sie dann wieder zurückgekehrt in ihre zerstörte Häuser. Man sieht die Spuren in Tovarnik immer noch. Also es gibt Einschusslöcher, einige Stockwerke sind gar nicht bewohnbar. Also da gibt es noch nicht mal Fenster. Viele Menschen leben halt nur unten im Erdgeschoss. Viele Häuser sind auch renoviert, das sieht man auch schon. Aber die Vergangenheit ist präsent. Und der Junge, der ist zwar 16, aber der kennt die Erzählungen. Und deswegen meinte er, er könne sie verstehen. Ich habe also den kompletten Nachmittag dort in Tovarnik verbracht und die Frage war letztendlich, wohin fahren die Busse? Da waren 10 Busse und keiner wusste, aber wirklich keiner wusste, wohin die Busse fahren werden. Ich habe die Polizisten gefragt, angeblich wussten sie das nicht. Ich habe mit den Fahrern gesprochen, die wussten das angeblich auch nicht, was ich schon echt witzig fand, aber mir war klar, okay, ich werde es nicht erfahren. Der einzige Weg ist, das zu erfahren, ist hinter den Bussen zu fahren. Und zwei Fotografen waren auch dabei, die kamen aus Deutschland und wir haben uns entschieden, einfach hinterher zu fahren. Also erstmal zu warten, bis alle Busse voll waren und dann hinterher zu fahren. Das hat auch ewig lange gedauert. Es war schon irgendwie dunkel und kalt, aber wir wollten einfach schauen. So, und gegen so circa 19, 20 Uhr ist dann diese Kolonne von Polizeiautos und 10 Bussen losgefahren und wir waren das einzige Auto dahinter und wir fuhren und fuhren. Hier ein bisschen Atmo von der Autofahrt. So, und irgendwann mal waren wir da, an der kroatisch-ungarischen Grenze. Und alles war soweit ruhig. Zu dem Zeitpunkt stand es auch immer wieder in den Medien, so nach dem Motto, ja, Konflikt zwischen Serbien, Ungarn, Kroatien, die schieben sich die Flüchtlinge so hin und her und die reden nicht miteinander oder wie dem auch sei. Aber diesen Eindruck hatte ich wirklich nicht, weil die ungarischen Polizisten wussten ganz genau, wann die Busse kommen, wie viele Busse kommen. Auf der anderen Seite, auf der ungarischen Seite, standen auch schon fast 30, 40 Busse bereit. Und deswegen denke ich zumindest, das, was in den Medien stand, mag sein, dass auf politischer Ebene vielleicht das nicht so koordiniert wurde, aber auf logistischer Ebene, also irgendwie weiter unten, war das ganz gut organisiert. Also das heißt, meiner Meinung nach haben die Behörden schon miteinander kommuniziert und das alles organisiert. Jedenfalls waren dort vor Ort auch schon viele Kameraleute, viele Journalisten. Es war schon dunkel, es war schon kalt und ich hatte mich entschieden, diese Eindrücke einfach mal direkt ins Mikro reinzusprechen, also ganz ungefiltert, einfach erzählen, was ich sehe und Ausschnitte davon will ich euch hier abspielen. Also der ganze Take war irgendwie 2 Stunden, das werde ich jetzt nicht machen, deswegen wie gesagt nur Abschnitte. Ihr müsst so grob wissen, es war circa, weiß ich nicht, so 9, 10 Uhr, wie gesagt an der kroatisch-ungarischen Grenze und hier, es geht los mit einem Abschnitt. Ich stand vor einem Kameramann oder vor der Kamera und der Typ war total sauer. Hier geht's los.
Are you filming there or just staying? If you're not filming, please move.
Yeah, sure, don't worry, we are moving.
Thank you. Yeah. If you're not filming.
No, we're not filming, we just try to ask them to go through, but they're not...
It's not possible.
It's not possible? Did you try?
Yes, so many times.
Huh?
No, believe me.
For which television are you working?
AP.
AP? Okay. But where are the people going now? Are they going to a bus and then...
Bus. You see the bus? You see the bus there?
Mm-hmm. And then to Austria? Okay. Okay, anscheinend weiß hier keiner, wohin die Leute fahren. Da stehen Busse auch auf der ungarischen Grenze. aber keiner kann uns sagen, wohin die Leute gefahren werden. Also wir haben gewartet, bis alle Busse leer waren. Die Journalisten standen neben den Bussen, haben mit den Menschen gesprochen, die sprechen wollten. Viele haben erzählt, dass die wirklich sehr müde sind. Die Babys haben geschlafen. Leider haben das einige Journalisten und Kameraleute nicht so wirklich respektiert und sind mit ihren großen Scheinwerfern direkt sehr nah an die Kinder gekommen. Die Kinder sind dann aufgewacht, dann haben sie geweint, dann wussten sie gar nicht, wo sie sich befinden. Also es war respektlos, meiner Meinung nach. Und ich hatte mich entschieden, nur die Beobachterrolle einzunehmen. Ja, nur mit Leuten zu sprechen, wo ich sehe, dass sie wirklich mit mir reden wollten. Die anderen waren wirklich erschöpft, das sah man denen an.
Everything is good because I have many friends there that told me they treat person very well, and I'm so excited to be there.
What do you think about Merkel? Our chancellor?
Merkel. Yeah. She is such a great president. We already love Germany because Merkel, she helps the refugees a lot, and we are really appreciated for their efforts.
And what do you expect in Germany to live? Like in houses or
well, I already get my graduate, so I'm thinking to learn German if I stay in Germany, and then I will see. Maybe I will try to equal my graduation degree. I am agronomist, so maybe I can be a good person in Germany.
Where are you coming from?
I'm from Iraq, from Al-Anbar. All my territory is controlled by ISIS, and I leave my family here. The journey, it was really sacrificed and hard, but I did it. I'm so excited, but I'm at the same time I'm so afraid from Hungary, because I heard some friend, they told me they force you to thumb, like scanner thumb. When you thumb, that means it's not allowed to go to other countries. So I'm so excited, but at the same time, I'm really confusing because of Hungary. I will go there and we'll see. Thank you. Thank you so much. Thank you.
Do you have your bag?
What?
Do you have your bag?
Bag.
Okay. Opa.
Nemo problemo. Okay, ein Grenzpolizist hat mich hier beinahe. Ne, es wäre auch redo, ne, Brinit, es wäre auch redo. Ah, egal. So, jedenfalls, ich hoffe, ihr habt das gehört. Da ist ein, ich schätze mal so 20, 25 Jahre alter Mann aus dem Bus ausgestiegen. Er hat erzählt, der käme aus dem Irak und wird. Weh nach Deutschland. Er ist Landwirt, also er hat Landwirtschaft studiert und wenn ich das richtig gehört habe. Und er liebt Angela Merkel, er liebt Deutschland und er hofft, dass er dort. Oh, Entschuldigung, das war jetzt mein Fehler, tut mir leid. Oh, sorry. Und er hofft, dass er dort a good person sein kann, eine gute Person sein kann, hat er zumindest geantwortet. So, und jetzt sehe ich ihn. Er überquert jetzt die kroatisch-ungarische Grenze. So, Bus Nummer 6, glaube ich, ist gerade gekommen. Mit sehr vielen Kindern. Einige Menschen haben hier die Information, dass die Busse nach Österreich fahren. Andere sagen uns, die Busse fahren nur bis zur nächsten Bahnhaltestelle, die 10 Kilometer von hier entfernt ist. Und meine Kollegen und ich haben die Idee, jetzt mit dem Auto durchzufahren bis zur Bahnhaltestelle in Ungarn, um zu gucken, ob da wirklich auch Züge fahren und wohin die fahren und ob die Menschen auch da reinsteigen dürfen.
So, und wir waren dann auch in Ungarn und wir haben gesucht und gesucht und diesen Bahnhof haben wir nicht gefunden. Wir haben auch dort mit einigen Örtlichen gesprochen, aber die konnten uns da auch nicht weiterhelfen. Also haben wir uns entschieden, zurück nach Belgrad zu fahren. Da waren wir so circa um 4.30 Uhr, zwischen 4.30 Uhr und 5 Uhr waren wir schon in Belgrad. Und ich hatte um 8 Uhr ein Live-Kollegengespräch mit der Sendung Osteuropa-Magazin, WDR 5. Und das war voll cool. Da hatte ich noch Adrenalinüberschuss. Und aber nach der Sendung habe ich schon gemerkt, dass ich total müde war und habe dann erstmal ein paar Stunden geschlafen. So, das waren so zusammengefasst meine Eindrücke. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen nachvollziehen, was ich da alles gesehen habe und erlebt habe. Ich werde einige Links noch in die Shownotes reinpacken, wenn ihr noch was von mir lesen möchtet oder hören möchtet. Wenn ihr Fragen habt oder Kritik oder auch Lob loswerden möchtet, dann schreibt eine Mail und sonst hören wir uns in 2 Wochen wieder. Versprochen.